Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich freue mich ganz doll, dass ihr alle hier seid oder Sie alle hier sind. Ich stelle heute dieses Buch vor, das dort vorne steht oder was man auf diesem schönen Aufsteller sehen kann. Die Geschichten von Yggdrasil, das kleine Familienbuch der nordischen Sagen. Das ist eigentlich ein Buch, was entstanden ist, wie soll ich sagen, durch eine extreme Leichtfertigkeit meinerseits, der wirklich, ich verbürge mich dafür, allertollste Buchverlag der ganzen Welt, Edition Roter Drache, Stand 232 da hinten, erkennt man im großen Tor, der auch in diesem Buch ist, der da oben am Stand ist. Also der Holger Klimannel, der Verleger von Edition Roter Drache, der kam vor 3 Jahren auf mich zu und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, so eine allgemein in verständlicher Sprache geschriebene Edda zu schreiben? Und ich so, ja klar, mache ich, überhaupt kein Problem, mache ich sofort. Weil ich dachte, so hochmütig wie ich war, ich hatte einen Roman veröffentlicht, auch der auch von den nordischen Göttern handelte, und dachte, das sei ja kein Problem. Ja, und dann ging der Wahnsinn los, weil so Recherche, Sekundärliteratur, ein halbes Zimmer voll, hatte das ein bisschen unterschätzt, aber das, viel schlimmer als die Sekundärliteratur waren die, sogar schon die übersetzten Originaltexte. Also da saß ich dann vor einem riesigen Wust Stabreime, die ungefähr so waren, Heid hieß man sie, wohin sie kam, wohlredende Vala. Was heißt das? Eine bekannte Wahrsagerin namens Heidi. Ja, ist wirklich so, ist kein Scheiß. Und das muss man halt erstmal rausfinden. Und ich habe mich tatsächlich durchgekämpft und ich habe auch noch Fachleute gegenlesen lassen, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Wie man sieht, bin ich selber dem Heidentum sehr verbunden und da möchte ich keinen Scheiß schreiben. Und ich habe aus den Geschichten zwar Geschichten in heutiger Sprache gemacht und versucht, ein bisschen Butter bei die Fische und Leben da reinzubringen, aber die sind tatsächlich wissenschaftlich haltbar, die sind wissenschaftlich auch auf dem neuesten Stand. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das vorher zu sagen, da drin ist kein einziges bisschen rassistisches Blut- und Bodengeschwurbel von irgendwelchen Arschlöchern, die das immer noch für irgendwelche braune Scheiße missbrauchen. Weil diese Geschichten, und das werdet ihr gleich sehen, sind auch, also ganz viel aus diesen Geschichten ist der Ursprung unserer Sprache. Ganz egal, ob man an diese Götter glaubt oder nicht. Diese Geschichten sind in unseren Köpfen und ich finde, wir sollten uns alle unsere Wurzeln nicht wegnehmen lassen und schon gar nicht von irgendwelchen Rassistenschweinen. So. Boah, jetzt habe ich die Schweine beleidigt, sowas Blödes. Na gut, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Zumal eben, wie ihr auch da drin lesen werdet, weil da gibt's auch ein bisschen Hintergrundwissen, auch schön fluffig verpackt, das Volk der Germanen, wie die sich immer alle so komisch, auf die sich zurückführen, das gab's überhaupt nicht. Das ist ein Sammelbegriff für ganz, ganz viele Völker, für ein ganz buntes Gemisch. Und warum dieses Gemisch viele Jahrhunderte lang funktioniert hat, war deren allergrößte Tugend. Und deren allergrößte Tugend war die Gastfreundschaft. Also die waren so gastfreundlich, dass die Römer sie sogar für blöd hielten und darüber geschrieben haben, wie bescheuert die sein müssen, ihren Gästen so viel Gutes zu tun. Und genau das werde ich jetzt nämlich auch tun, bevor ich anfange. Ich werde jetzt alle einladen. Und zwar auch Wesenheiten, die man nicht sehen kann. Das mache ich auf vorchristliche Art und Weise. Ich opfere nämlich jetzt. Ich habe keinen Met bekommen im Supermarkt oder nur ganz schlechten. Deswegen opfere ich jetzt eine Flasche Baba Yaga. Das ist zumindest eine Sagengestalt. So. Ah, Mist, siehst du, den hätte einer mitbringen können. Also auf euch, ihr Lieben alle, und ich mache das nicht nur mit Alkohol, so wie das auch die Menschen vor 2000 Jahren schon getan haben. Ich trinke das jetzt nicht, das sollen die trinken. Es ist zu früh. Sondern ich mache das auch mit einem kleinen Lied. Bin ja auch Sängerin. Für alle Wesen aus diesem Buch zur Einstimmung.
Halb Vater, wanderst weise, so schon auf deiner Reise. Ruh nun aus, gehe ein, unser Gott zu sein, verweile in unserem Kreise. Allmutter, alle Leben, alle Weisheit, nach der wir streben, laden dich nun ein, bei uns zu Gast zu sein, willst du dir die Ehre geben. Aller Welten, Wesenheiten, die in Frieden uns begleiten. Auch euch laden wir ein, sollt willkommen sein, wollen euch ein Fest bereiten. Tretet ein, tretet ein, sollt willkommen sein, wollen euch ein Fest bereiten.
Vielen, vielen Dank. Ja, dann geht's jetzt gleich los. Und zwar, auch wenn das Buch damit nicht beginnt, das ist nämlich sehr lustig, die Germanen kennen oder kannten, haben eine ganz andere Vorstellung von Zeit gehabt. Also da gibt es tatsächlich Geschichten, da leiht sich einer am Anfang der Geschichte ein Falkengewand von einer, die am Ende erst geboren wird. Also die haben da gar kein Problem mit gehabt. Aber trotzdem werde ich jetzt vorlesen, wie alles begann. Ihr befindet euch an der Quelle der Weisheit. Odin, der oberste Gott der Asen, zu dieser Zeit noch mit zwei Augen, später wird er dann einäugig, befindet sich beim Riesen Mimir an der Quelle der Weisheit, will gerne aus dieser trinken, Mimir will das aber erstmal gar nicht und gerät darüber mit Odin in Streit, vor allem, weil zwischen den Riesen und den Gottheiten, da gab es am Anfang schon so ein paar Probleme und von denen soll jetzt die Rede sein. Auch wenn Odin es nie zugegeben hätte, dass Mimir anscheinend eine ganze Menge über ihn wusste, schmeichelte ihm. In der Tat, Odin ist ein sehr dramatischer Gott, ja, der hat so einen blauen Mantel und macht immer so ein, ja. In der Tat entgegnete der Ase dann wesentlich versöhnlicher, aber auch ein wenig gönnerhaft. Ich bin schon sehr, sehr lange dabei. Aber bevor ich geboren wurde, gab es tatsächlich auch schon vieles. Und selbst ganz zu Anfang war da ja schließlich nicht nichts. Nicht, warf Mimir ein, allerdings nur, um überhaupt etwas zu sagen, denn er musste zugeben, dass er sich mit der Urzeit in der Tat noch nie wirklich beschäftigt hatte. Oh nein! Mit einer dramatischen Handgeste bekräftigte Odin diese Feststellung. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich weiß es. Weil eine der weisen Frauen für mich die Urzeit wieder heraufbeschworen hat. Den Beginn von allem, was ist, ich habe ihn gesehen. Ach. Odin ignorierte Mimirs spöttischen Unterton und fuhr fort. Oh ja, diesmal schlug Odin mit seiner geballten Faust auf den Tisch, um seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Urschlucht gesehen. Ginnungagap war ihr Name. Aber die Schlucht war nicht das Einzige, was schon immer da war. Im Norden gab es nämlich bereits das ewige Eis Niflheims. Und mitten darin sprudelte Vergelmir, die ewig brausende Quelle, die trotz der Kälte nicht zufror. Gleich 12 Flüsse entsprangen dort, rauschten in die Schlucht und weil es dort sehr kalt war, erstarrten sie zu Eis. Zu immer mehr Eis, das sich zu riesigen Bergen auftürmte, so riesig, dass sie schon bald über die Kante der Schlucht zu ragen begannen, immer weiter, bis schließlich mit einem unglaublichen Getöse die erste Eislawine in den Abgrund stürzte und dabei jede Menge Salz und die giftige Erde Niflheims mit sich riss. Der ersten Lawine folgten unendlich viele weitere. Langsam, aber sicher füllte sich so die Urschlucht Genungagap mit Bergen aus Eis, Salz und Niflheimer Erde. Weswegen wir heute alle auf giftig-salzigen Eisbergen leben, ja? Unterbrach der Riese hämisch. Als Bewahrer der Weisheitsquelle war er eher wissenschaftlich orientiert und stand den Ausführungen irgendwelcher Wahrsagerinnen verständlicherweise höchst skeptisch gegenüber. Blödsinn, dozierte Odin unbeirrt weiter. Im Süden gab es ja noch Muspelheim, die Feuerwelt. Von der stoben Funken in die Schlucht. Die erwärmten das Eis, die Erde und das Gift darin und weißt du, was dann passierte? Das Eis schmolz? Ja, genau. Und dafür musstest du eine Seherin fragen. Oh, meine Güte, es geht doch nur darum, was mit dem Eis passierte, während es schmolz. Das Kalte und das Heiße und das Giftige und die Erde vermischten sich nämlich und wurden lebendig. Ja klar, das sieht man ja immer, ne, wenn man im Winter Lagerfeuer macht. Da läuft der Fußboden dann ja auch in die andere Richtung nach Hause oder er bleibt noch auf dem Bier. Mach dich nur lustig. Trotzdem ist es wahr. Aber natürlich hat das ewig gedauert mit dem Lebendigwerden. Jahrmillionen. Und die konnte deine Wahrsagerin so mir nichts, dir nichts in ein paar Stunden heraufbeschwören? Odin schnaufte. Zweifle nur, ich habe trotzdem ganz genau gesehen, wie aus dem Feuer, dem Gift und dem Eis ein Wesen entstand. Ein gigantisch großes Wesen, genauer gesagt das allergrößte Riesenwesen, das es jemals gegeben hat und geben wird. Und ich sage ganz bewusst Wesen, denn es war gleichzeitig ein Mann und eine Frau. Hast du das auch ganz genau gesehen? Was? Ein wenig verdattert hielt Odin inne, der Riese grinste und der Obergott verdrehte die Augen. Oh, meine Güte, ja, wenn du es genau wissen willst, es war nackt, dieses Wesen. Den Rest überlasse ich deiner Vorstellungskraft. Besten Dank, kicherte der Riese. Es ist aber wesentlich wichtiger, fuhr Odin mit strenger Stimme fort, dass das Wesen sich den Namen Ymir gab. Wozu bitte braucht so ein Wesen einen Namen, wenn niemand sonst da ist, der es rufen kann? Es war doch jemand da, warte doch ab. Ach, entfuhr es Ymir ein weiteres Mal. Diesmal klang es aber nicht mehr so hämisch, sondern fast ein wenig neugierig. Ja, denn gleich nachdem Ymir lebendig geworden, Odin senkte seine Stimme, um das nun Folgende noch etwas dramatischer klingen zu lassen, und nachdem es ein wenig herumgelaufen war, legte das Urwesen sich nämlich zum Ausruhen in die Urschlucht und schlief ein. Und weil es dabei etwas näher an Muspelheims Feuern lag als an seinem Ursprungsort, begann Ymir zu schwitzen. Unter den Armen und an den Füßen. Und plötzlich, als es lange genug geschwitzt hatte, bekam der eine Fuß des Wesens mit dem anderen Fuß einen Sohn. Und unter Ymirs Achselhöhlen wuchsen ein Mann und eine Frau. Ja, ekle dich nur vor deinen eigenen Vorfahren. Was? Meine Moment mal. Zwei Männer, eine Frau. Oh, meine Güte, jetzt hab dich doch nicht so. Das waren andere Zeiten damals. Und so oder so waren diese Wesen die Urahnen aller Riesen. Ohnehin war es viel wichtiger, erstmal was zu essen aufzutreiben. Giftiges Wasser, Feuer und Eis. Sehr lecker. Nicht ganz. Denn zum Glück für die Urriesen war in der Zwischenzeit neben Ymir noch etwas anderes gewachsen. Eine gigantisch große Kuh. Und du bist ja sicher, dass du bei der Seherin nicht versehentlich von diesem giftigen Wasser getrunken hast, ja? Ich weiß genau, was ich gesehen habe. Die riesige Kuh hieß Audumbla. Und obwohl es damals noch kein Gras gab, sondern sie sich ausschließlich vom salzigen Eis Niflheims ernährte, floss ihre Milch in Strömen und nährte die Riesen. So gut, dass die schon bald Kinder bekamen und Kindeskinder, während Audumbla weiter und weiter am Eis leckte und leckte und leckte, bis sie plötzlich auf ein Büschel Haare stieß, das daraus hervorlugte. Ja, man sollte sich eben nicht betrinken und dann ohne Begleitung raus in die Kälte gehen. Blödsinn. Alkohol gab es damals doch auch noch nicht. Aber tatsächlich war dort ein Mann im Eis eingefroren und lebte noch. Audumbla leckte erst seinen Kopf frei und dann seine Schultern und schließlich den gesamten Rest seines Körpers. Und ich dachte, es könnte nicht mehr ekliger werden. Eklig? Der Mann war sehr ansehnlich und groß und stark. Buri hieß der und bekam einen Sohn namens Bör. Der Mann bekam einen Sohn. Ja, so hat es die Wahrsagerin erzählt. Ach, und wer hat den gebracht? Die Bienen, die Blumen oder der Storch? Hättest du mir nur halbwegs zugehört, würdest du wissen, dass es alle drei noch gar nicht gab. Sondern es gab nur Buri, Bör und die Riesen. Odin schnaufte. Weswegen Bör sich dann auch die schönste aller Riesinnen zur Frau nahm und ihm drei ganz wundervolle Söhne schenkte. Bestla hieß diese Riesin und war natürlich nicht irgendeine Riesin, sondern die liebevollste, tugendhafteste. Wobei sie manchmal auch streng sein konnte, aber nur, weil sie immer das Beste für ihre... Lass mich raten, es war deine Mutter. Na und, ist da was dran auszusetzen? Nein, schon in Ordnung. Zeiten waren das, geriet Odin ins Schwärmen. Voller Hingabe zogen unsere Eltern uns groß. Meine Brüder nannten sie Willi, der Wille, und Weh, das Heiligtum. Und an mir entdeckten sie schon gleich nach der Geburt meinen unbändigen Wissensdrang. Deshalb tauften sie mich Wodanas. Im Namen versteckt ist die Silbe Watt, die so viel wie anblasen bedeutet oder inspirieren. Wie gut sie mich schon damals kannten. Ja, deshalb heißt du heute ja auch Odin. Oh, das kommt doch nur daher, dass ich so alt bin. Der Name hat sich mit der Zeit verschliffen. Erst haben alle statt Wodanas nur noch Wurtan gesagt oder Woden. Und mit der Zeit ist dann auch das W verloren gegangen und das A wurde zum I, weil es sich besser sprach. Und trotzdem, Odin machte eine bedeutungsvolle Pause. Trotzdem bin ich noch immer der Entfachte. Oder der, der entfacht. Der, der inspiriert oder der Inspirierte. Der, der für das Wissen brennt oder sogar bisweilen dafür wütet. Das Wort Wut ist nämlich auch aus der Silbe Watt entstanden. Und das Wort Oder, das Leidenschaft, Dichtung und Gesang bedeutet. Wie zum Beweis hatte Odin sich jetzt sehr leidenschaftlich in Wut geredet. Energisch warf er seinen dunkelblauen Mantel über die Schulter, um seinen Worten noch ein wenig mehr Gewicht zu geben. Mimir schien trotzdem völlig unbeeindruckt. Mein Name bedeutet übrigens der Vielwissende. Und außerdem, der Riese hielt inne, um seine Gedanken zu ordnen. Wenn dieses Ymir-Wesen der Urahn aller Riesen wäre, wie du sagst, ja, dann wären er und seine Kinder ja auch meine Urahnen, oder nicht? Odin nickte. Warum? Mimir sah den Obergott prüfend an. Warum kenne ich meine Ahnen dann nicht? Wir Riesen leben schließlich genauso lange wie ihr Götter. Und wenn du damals schon auf der Welt warst, dann... Sehr erstaunt registrierte Mimir, dass Odin plötzlich irgendwie verlegen wirkte. Nuschelte der Obergott sehr undeutlich. Meine Brüder und ich... Habt was? Hakte Mimir nach. Also es tut mir ja auch leid, irgendwie. Ich meine, Ymir war ja schließlich nicht nur dein Urahn, sondern auch unserer. Aber es ging einfach nicht mehr. Dieses Riesending, das war einfach zu groß. Es brauchte sich nur einmal umzudrehen oder einen seiner gigantischen Füße zu bewegen und schon war irgendwo jemand plattgewalzt. Alle wussten, dass etwas passieren musste. Nur niemand hat sich getraut. Erschrocken starrte Mimir Odin an. Ihr habt ihn doch nicht... Wir... Odin atmete tief durch, als müsse er Anlauf nehmen. ist, wie es ist. Wir haben ihn erschlagen. Ja, so, nun ist es raus. Ihr Mörder. Glaubst du, uns hat es Spaß gemacht? Ich meine, kannst du dir vorstellen, was für eine Sauerei das war? All der ganze Glibber und die Unmengen von Blut und... Der Riese stutzte. Mit plötzlich ganz entgeisterter Miene schien er sich an etwas zu erinnern. An etwas ganz Schreckliches. Blut? Fragte er dann, die Stimme erfüllt von düsterer Vorahnung. Viel Blut? So richtig, richtig viel Blut? Zwar bemühte sich Odin, möglichst unschuldig dreinzublicken, trotzdem wirkte sein leise gebrummeltes vielleicht nicht ganz überzeugend. Die Stimme des Riesen begann bedrohlich zu grollen. Du meinst so viel Blut, dass ganz zufällig fast alle meine Riesenvorfahren darin ertrunken sind? Könnte schon sein. Mimir explodierte. Und du wagst es, donnerte seine Stimme so laut, dass ringsum alle Felsen erzitterten. Du wagst es, hierher zu kommen und mich um meine Gastfreundschaft zu bitten? Odin, der Mimirs Wutausbruch mit hochgezogenen Schultern und verkniffener Miene über sich ergehen ließ, atmete durch. Dann setzte er eine beeindruckend schuldbewusste Miene auf. Wir haben ihn mir doch nur erschlagen, um alle anderen zu retten. Wie hätten wir denn ahnen sollen, dass dieses Ding so viel Blut und... Ach, jetzt sollen wir euch dafür noch dankbar sein, oder was? Natürlich war das nicht schön, dass darin so viele ertrunken sind. So viele? Fast alle. Drohend baute Mimir sich vor Odin auf. Ab hier weiß ich nämlich genau, was passiert ist, brüllte er. Die große Blutflut ist schließlich riesische Geschichte, von Generation zu Generation weitergegeben. Genau wie die Warnung, niemals, aber auch wirklich absolut niemals einem Gott auch nur eine Handbreit über den Weg zu trauen. Jetzt beruhig dich doch mal. Ich meine, wir haben's wirklich nicht böse gemeint und das ist doch auch alles ewig her. Aber Mimir beruhigte sich nicht. Verbrecher seid ihr. Bis auf meinen armen Urahn Bergelmir und seine Frau sind damals alle Riesen ertrunken. Alle. Und ihr Götter habt nicht die geringsten Anstalten gemacht, einen von uns zu retten. Odin, der den Schluck aus der Quelle in immer weitere Ferne rücken sah, bemühte sich, möglichst gleichmütig zu bleiben. Wir haben das damals doch erst ganz am Ende mitbekommen. Vorher waren wir viel zu beschäftigt. Beschäftigt? Während hunderte verzweifelter Riesen in einem Ozean aus Blut gurgelt ihr Leben ließen? Da waren wir doch ganz woanders und haben die Welten gebaut. Ich meine, das ist schließlich unsere Aufgabe als Asengötter. Wir sind Schöpfergötter, wir müssen das tun. Und hätte man das ganze Fleisch verfaulen lassen sollen? Warte mal, stutzte der Riese entgeistert. Ihr habt die Welten aber nicht aus Ymirs Leichnam? Sag, dass das nicht wahr ist! Endgültig fassungslos wiegte Mimir seinen Kopf hin und her, starrte dabei den Obergott mit weit aufgerissenen Augen an. Ein einziger, riesenhafter Vorwurf. Odin seufzte. Also, die Erde aus seinem Fleisch ist eigentlich fast von selbst entstanden und Ymirs riesige Knochen haben wir zuerst ja auch nur zu Bergen aufeinander gestapelt, weil wir sie aus dem Weg haben wollten. Aber dann war da diese unglaubliche Schädeldecke. So gigantisch groß, dass sie einen ganz prächtigen Himmel abgab. Allerdings wackelte sie etwas, deswegen haben wir was gesucht, was wir drunter klemmen konnten. Wie bei einem wackeligen Tisch? Ja, genau, wir haben dafür dann einfach 4 Zwerge genommen. Was? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen grausam. Ja, genau, das tut es. Das war es aber nicht. Wir haben doch vorher gefragt, ob sie uns helfen. Das mit den Zwergen war ohnehin ganz erstaunlich. Der neu geschaffene Erdboden und das Gestein aus Ymirs Knochen haben sie damals ganz selbsttätig hervorgebracht. Und gleich so viele. Das war vielleicht ein Gewimmel da in den Zwergenwohnungen. Ich kann dir sagen, und so viele Namen. Mordsognir und Duri, Nie und Nie, die Nordri, Sudri, Austri und Westri. Welche Zwerge haben die Götter genommen? Na? Ja, genau. Nur ein Beispiel, ne, wie viele Worte sich verstecken in unserer Sprache. Aber es geht noch weiter. Altjof et Wali, na und nein, Nippinge, dein, Bifur, Bafur, Bömbur, Nori, An, Anna, Ei, Möttwitnir. Hast du's bald? Gleich. Es fehlen nur noch Weigere, Gandalfe, Willendalfe, Treintrecker und Torin, Troa, Widre und Lieder, Na und Jade, Regin und Raswidre, Fidikili, Fundi, Nali, Hepti, Viliana und Zwirr, Billingi, Brudel, Bildir, Buri, Frar, Hörnböri, Fräge und Loni, Auwange, Jari, Eikins, Gjaldi, Draupni und Oltrasir, Ha, Hauksburi, Leiwange, Gleus, Girwir, Wirwir, Skavir, Ei, Alfer und Ingvi. Nein, diese Namen sind nicht von Herrn Tolkien. Sondern der Herr Tolkien hat die Edda gelesen. Eikenskjaldi, Fjala und Frosti, Finna und Ginna, Heri, Höxari, Jodolfi, Moin und Lofa. Puh. Und alle waren natürlich ganz... Danke. Und alle waren natürlich ganz begierig darauf, wie ein Stückchen altes Holz unter Ymirs Schädel geschoben zu werden. Nicht alle. Aber immerhin vier von ihnen. Nordri, Sudri, Austri und Westri hießen sie. Und weil die Zwerge, genau wie die Riesen, damals ja viel größer waren als heute, fasste jeder von ihnen an einer Seite der Schädeldecke an. Und zusammen hoben sie das riesige Ding weit nach oben, wie mächtige Säulen. Jetzt war darunter genug Platz, um alles andere zu erschaffen. Die Wolken zum Beispiel aus Ymirs Gehirn. Oder einen prächtigen Schutzwall aus seinen Wimpern. Oder Pflanzen aus seinem Haar. Schöpfergötter, Götter des Irrsinns seid ihr, ächzte Mimir angewidert. So, und als zweite kleine kurze Kostprobe gibt's jetzt keine Sage, sondern etwas, das habe ich jetzt gewagt, das hat tatsächlich, soweit ich weiß, noch niemand anders gemacht. Ich habe es gewagt, das Hohelied, das Havamal, in die Umgangssprache zu bringen. Einige meinen, das Havamal wäre so eine Art 10 Gebote für Heiden, also Odin erzählt da allen anderen Wesen, wie man so leben sollte. Es gibt aber einen großen Unterschied. Im Heidentum gibt's keine Sünde. Ist Odin also komplett scheißegal. Er bleibt ganz allein eure Sache, ja, ob ihr euch dafür oder dagegen entscheidet. Ich finde diese Ratschläge sehr lohnend. Ich habe natürlich darauf verzichtet, die jetzt 1:1 ins Neudeutsche zu bringen. Ich habe versucht, alles, was da an Botschaft drin steht, zusammenzufassen. Also das steht da vom Inhalt her jetzt wirklich alles drin, was jetzt kommt. Wo immer du hingehst, immer zuerst gucken, wo die Notausgänge sind. Und gehe niemals unbewaffnet aus dem Haus. Wo immer du hingehst, komme zum richtigen Zeitpunkt. Bist du zu spät, ist das Bier schon alle. Bist du zu früh, ist es noch nicht kalt. Steht da wirklich so. Dort, wo man dich nicht mag, kommst du übrigens immer zur falschen Zeit. Sei nicht blöd. Sehr wichtige Regel. Und wenn du es doch bist, halte wenigstens die Klappe, damit die anderen es nicht merken. Zumindestens in der Fremde... Denen zu Hause machst du eh nichts mehr vor. Am besten immer erst zuhören, dann denken, dann reden. Aber nur reden, wenn du auch Ahnung hast. Und öfter mal in Betracht ziehen, dass du auch keine Ahnung haben könntest. Selber denken macht glücklich. Andere für sich denken lassen macht unglücklich. Wenn der erste Eindruck schlecht ist, ist es der Rest meist auch. Und was zu schön ist, um wahr zu sein, ist meist auch nicht wahr. Der Respekt deiner Mitmenschen ist wertvoller als alles, was du kaufen kannst. Aber das Lob von Idioten ist nichts wert. Glaub nicht, dass alle dich mögen, nur weil sie dich anlächeln. Glaub nicht, dass alle deiner Meinung sind, nur weil dir niemand widerspricht. Glaub nicht, dass du alles kannst, nur weil du einmal was hingekriegt hast. Sei ein guter Gastgeber. Nur dann lädt man auch dich gerne ein. Öffne Fremden deine Tür. Greife sie nicht an, sondern nimm sie herzlich bei dir auf und urteile erst über sie, wenn du wirklich etwas über sie weißt. Ja, das steht da auch so drin. Sei ein guter Gast. Komm rein, setz dich, nimm dir einen Keks, bevor es Essen kommt, entspann dich. Aber wisse, wann du wieder gehen solltest. Wer zu lange da ist, von dem will niemand, dass er wiederkommt. Selbst ein Rind weiß schließlich, wann es Zeit ist, von der Weide nach Hause zu gehen. Trinke viel, aber immer nur so viel, wie du verträgst. Iss viel, aber immer nur so viel, wie du verträgst. Und nichts ist so unnötig, wie sich im Suff mit Freunden zu zerstreiten. Reisen bildet. Wer nicht selbst da war, soll sich kein Urteil erlauben. Nimm genug Proviant mit, aber das beste Reisegepäck ist ein kluger Kopf. Wer andere dumm nennt und auslacht, ist selbst nicht nur am dümmsten, sondern auch ein Arschloch. Niemand ist schließlich fehlerfrei. Verspotte erst recht niemanden, der dir seinen Kummer anvertraut oder Schutz bei dir sucht. Schneller als du denkst, geht es dir genauso. Versuche, einen Ort zu haben, der nur dir gehört und sei ja noch so eng. Tu dir selbst auch mal was Gutes, ehe es dafür zu spät ist. Aber auch Menschen, die zu bescheiden sind, um etwas zu bitten, bekommen gern mal was geschenkt, denke auch an sie. Du bist reich, wenn du Freunde findest. Aber misstraue denen, die sich von jetzt auf gleich deine besten Freunde nennen. Ihre Zuneigung erlischt meist genauso schnell, wie sie gekommen ist. Wahre Freunde erkennst du daran, dass sie dir ehrlich sagen, was sie denken. Falsche Freunde daran, dass sie dir sagen, was du hören willst. Halte dich an die wahren Freunde, auch dann noch, wenn sie am Ende der Welt wohnen und die falschen Freunde gleich nebenan. Pflege deine Freundschaften. Was du bekommst, gib ebenfalls. Sei großzügig. Spare nicht an Zuneigung und Geschenken. Pflege deine Feindschaften. Was du bekommst, gib ebenfalls. Spare nicht an Abneigung und Lügen. Die Liebe macht die klügsten Menschen zu den größten Idioten. Oh ja, das kann auch dir passieren. Die meisten Männer sind in Liebesdingen übrigens Schweine. Die meisten Frauen auch. Aber für jeden Topf gibt's einen Deckel. Manche Töpfe sind hübscher, manche klüger. Die Deckel auch. Da gibt's jetzt noch viele andere. Ich bin gleich, aber die könnt ihr dann in diesem Buch nachlesen. Ich fange jetzt einmal noch mehr hier an mit: Höre auf den Rat alter Leute. Sie haben zwar Faltenschrunden und wenig Haare, aber auch mehr Erfahrung als du. Hinterlasse etwas, am besten ein Kind, mindestens gute Freunde. Du lebst in denen weiter, die sich an dich erinnern. Sei schweigsam, wachsam und vorsichtig, aber mutig, wenn es drauf ankommt. Feige Menschen leben vielleicht etwas länger, aber sie erleben nichts. Vieles ist wichtig, aber Wärme, Gesundheit und ein ehrenvolles Leben sind am wichtigsten. Nächtliches Grübeln dagegen führt zu nichts, außer zu morgendlicher Müdigkeit. Am glücklichsten wird, wer mild und mutig ist und sich nicht so viele Sorgen macht. Also lache. Freu dich am Leben bis zu deinem allerletzten Tag. Das sagt Odin und ich finde das gut. Vielen, vielen Dank. Sollte jemand dieses Machwerk käuflich erwerben wollen und signiert haben wollen, ich bin dann jetzt gleich da hinten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.